Liebe Gemeinde, die Predigtreihe, in der wir drin sind, heißt Perspektiven der Gottesbeziehung. Und wir haben ja vergangene Woche schon eine Verbindung hergestellt zwischen dem Micha-Wort, das auf unserem Sonntagsblatt steht, und Jesus in seinem Handeln. Und wir sind heute in der Apostelgeschichte. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet, nichts anderes als dies: Recht tun, Liebe üben oder Güte lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Und dann steigen wir ein hier in eine Geschichte mitten in der Anfangszeit der Gemeinde. Wo befinden wir uns gerade? Wir kommen quasi von Pfingsten. Die Gemeinde ist gegründet. Die ersten Kennzeichen von dem, was Gemeinde ist, sind bereits ins Leben gerufen und haben sich etabliert. Es heißt in Apostelgeschichte 2, sie waren beieinander in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Alle, heißt es in Apostelgeschichte 2 am Ende, alle sind täglich beieinander. Es ist eine große Erwartung da, dass bald wieder etwas Entscheidendes passiert. Es sind auch alle frei, auf bisherige Sicherheiten zu verzichten. Man hat gemeinsam, was bisher nur jeweils einem gehörte. Das Eigentum, lesen wir in Apostelgeschichte 2, ist nicht mehr verlockend, also hat man es verkauft. Warum sollen wir zu Hause und privat horten, was doch angesichts der Veränderungen der Zeit, angesichts dieses Umbruchs in unserem Leben keinen Bestand hat und haben wird? Und diese Verkündigung Jesu haben die meisten wohl noch im Gedächtnis, in dieser jungen Gemeinde, die sich da täglich im Tempel trifft. Was wichtig ist, gemeinsames Essen, tägliches Abendmahl im Sinne Jesu, das gemeinsame Gebet, das Lob Gottes. Und da entsteht eine große Anziehungskraft. Da wollen immer mehr Menschen dabei sein. Ist das endlich die Alternative zum Ellbogenkampf im Leben, zu diesem sich ständig durchkämpfen, zu dem Alleinsein und zu dem Alleinkämpfen, das alle kennen? Am Ende der Geschichte, die dann in der Erzählung des Evangelisten Lukas in Apostelgeschichte 3 folgt, könnte das so eine Schlussfolgerung sein. Denn da wird ja wieder einer hinzugeholt. Ein bisher Gelähmter. Einer, der in seiner Bewegung seit Geburt gehemmt ist. Einer zieht nun plötzlich mit den Aposteln gemeinsam in den Tempel ein. Und er geht nicht nur, der hüpft richtig, der springt. Der hat mit einem Mal das gleiche Ziel wie Sie, der darf plötzlich aufstehen und mitgehen. Und gemeinsam gehen sie zum Lob Gottes in dieses Haus Gottes hinein. Ich finde, das wird wunderschön erzählt und in ungewöhnlichen Details hier wiedergegeben, was hier passiert, was für ein Wunder das eigentlich ist im Leben dieses Menschen. Eingeschlossen sein in die Gemeinschaft der Singenden und Betenden im Tempel. Nicht mehr nur davor sitzen müssen, sich nicht bewegen können. Im Haus Gottes ist jetzt auch der, den das Schicksal bisher draußen gehalten hat, der nur an der Schwelle sitzen durfte. Umso mehr ist diese Geschichte, glaube ich, für heute gültig. In einer Welt, in der es keine selbstverständlichen Zugehörigkeiten mehr gibt, in der nicht für jeden von vornherein klar ist, wo er oder sie dazugehört und dazugehören wird, da geht es doch für jeden, jede von uns umso mehr um die Frage, wohin ich gehöre, zu wem ich gehöre. Micha 6, Vers 8 heißt Recht tun, die Güte lieben und achtsam mitgehen mit seinem Gott. Und da gibt es sehr spannende, unterschiedliche Übersetzungen, gerade für diesen letzten Akzent. Da heißt es in der guten Nachricht, in steter Verbindung bleiben mit deinem Gott. In steter Verbindung bleiben mit deinem Gott. Oder in der Zürcher heißt es, in Einsicht mit deinem Gott gehen. Elberfelder sagt, demütig wandeln oder bescheiden gehen mit deinem Gott in der Schlachterübersetzung. Ich möchte heute fragen, was das für die Perspektive einer Gottesbeziehung bedeutet. Was hat das mit uns zu tun? Und der erste Punkt für mich ist, dass eben jeder Mensch das Anrecht auf eine Gottesbeziehung hat. Jeder hat dieses Anrecht auf eine Gottesbeziehung. Der zweite Punkt ist, in Verbindung bleiben mit deinem Gott. Offensichtlich ist Jesus nicht der Letzte, der Wunder wirkt in anderen Menschen. Auch das gehört dazu. Jesus ist nicht der Letzte, der Wunder gewirkt hat in anderen Menschen. Und das Dritte, sind wir bereit, mit Petrus und Johannes zuallererst auf Jesus hinzuweisen? Oder ist Gold und Silber vielleicht doch wichtiger? Jeder Mensch hat das Anrecht auf eine Gottesbeziehung. Das klingt selbstverständlich, ist es aber ganz und gar nicht. Unsere Kultur kennt Integration erst seit ein paar Jahrzehnten, würde ich sagen. Und dass wir uns engagieren für Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, ist eine sehr junge Sache. Auch in unserer Kultur gab es Zeiten, in denen Menschen ausgeschlossen waren vom Leben, in einer ganz harschen Art und Weise beiseite geschoben, versteckt. Und wir erleben, dass das in anderen Kulturen immer noch der Fall ist und dürfen uns gar nicht rühmen, dass wir so viel weiter sind. Verstecken von Behinderten und Schwachen, beiseite schieben von Ausgestoßenen, von denen, die nicht entsprechen, die nicht so aussehen, die nicht so mitmachen können, wie die Allgemeinheit. Das ist offensichtlich Teil einer gesellschaftlich gewachsenen Sache und in anderen Kulturen vielleicht zur Perfektion, aber auch bei uns ist dieser Druck da auf die Frage, was ist mein Äußeres, Druck da auf die Frage, was ist meine Leistung, kann ich überhaupt mithalten oder werde ich am Ende eben nicht mehr dabei sein. Da sitzt einer an der Tür, da sitzt einer an dieser Pforte des Tempels und weiß, da drinnen geht es fröhlich zu, da drinnen gibt es Gemeinschaft, da drinnen spielt sich erst Gesellschaft ab, niemand bleibt in der Tür stehen, niemand hat die Tür als Aufenthaltsraum gewählt, aber er ist dort. Und er hat keine Gelegenheit, keine Erlaubnis, keine Einladung, mit der Gemeinde zu beten. Unsere Antworten auf Inklusion, auch als Gemeinde, sind auch bescheiden. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit der Tauffrage, war in Celle, als ich dort Pastor war. Dort gibt es ein großes Diakoniewerk, Lobetal heißt es, als Schwestergemeinde, Nachbargemeinde, eine evangelische Gemeinde, die dieses Diakoniewerk an der Seite hatte. Und es war die offene Frage, warum Menschen, die zu uns in die Gemeinde gehen, bei den Kindern, die in Lobetal leben, die behindert sind, die einen Sonderbedarf haben, die Taufe nicht vornehmen wollen. Und unsere Antwort war sehr schlicht, weil wir glauben, dass wir auch ohne Taufe selig werden. Und das ist sicher richtig. Trotzdem ist der andere Aspekt, können wir wirklich immer nur Taufe da festmachen, wo Menschen ein volliges, komplettes, ausformuliertes Zeugnis geben, wo sie ihren Glauben ausdrücken können und dann quasi sich auch um die Taufe bemühen und die Taufe begehren können. Das war für mich eine offene Frage und ist es immer noch, ob wir an dieser Stelle diesen Unterschied so einfach machen können. Jeder Mensch hat das Anrecht auf eine Gottesbeziehung. Das Zweite, in Verbindung bleiben mit deinem Gott. Jesus war nicht der Letzte, der Wunder gewirkt hat in anderen Menschen. Soweit haben wir die Szene inzwischen verstanden, glaube ich. Petrus und Johannes gehen rauf zum Tempel am Nachmittag um 3 Uhr, und zwar, weil sie mit den anderen aus der jungen Gemeinde, mit denen, die jetzt ihre neuen Schwestern und Brüder sind, gemeinsam beten wollen. Natürlich im Tempel, so wie es sich für jeden Israeliten, für alle, die zum Glauben gehören, hier gehört, die den Gott Israels anbeten wollen. Am Tor bettelt sie dieser von Geburt an lahme Mann an. Wahrscheinlich haben sie ihn schon gekannt. Sind ja oft genug da hinaufgegangen. Wahrscheinlich haben sie ihn oft schon gesehen. Aber diesmal ist es anders. Warum gerade heute? Das geht gar nicht so klar aus dem Kontext hervor. Aber es sieht am Ende so aus, als ob Petrus sich direkt leiten lässt von Gott, von dem Geist Gottes hier. Er bleibt sichtlich auch in dieser Situation in enger Verbindung mit seinem Gott. Petrus bittet also zunächst diesen Mann um Verständnis, dass er kein Geld hat. Kein Wunder, denn, so haben wir es vorher erfahren, auch Petrus und Johannes haben alles verkauft. Sie haben ihre Besitztümer in den gemeinsamen Topf geworfen. Und dann aber sagt er, dass er von Herzen gern gibt, was er hat. Und was hat er? Er hat die Kraft des Glaubens an den Auferstandenen. Er hat die Kraft des Glaubens an den Auferstandenen, denn nur so kann er diesem seit Geburt behinderten Menschen befehlen, im Namen Christi aufzustehen und herumzulaufen. Wenn Jesus also nicht der Letzte war, der Wunder getan hat, ist dann Petrus vielleicht der nächste Messias? Die Frage steht in der Apostelgeschichte unausgesprochen im Raum. Immer wieder. Und deswegen ist das Detail wichtig, dass Petrus hier im Namen Jesu spricht. Im Namen Jesu. Petrus will ja selber gar kein Wunderheiler sein. Er will nicht der Messias sein. Als wenig später der Geheilte durch die Salomo-Halle des Tempels hüpft und tanzt, da setzt Petrus zu einer großen Rede an. Er wirbt um die Landsleute, die da um ihn herumstehen. Er beginnt über den Gott der Erzeltern Israels zu reden, über den Gott von Abraham, Isaac und Jakob und Sarah und Rebekka und wie sie alle hießen. Und er sagt, wie dieser Gott Israels auch seinen Knecht Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dann sagt er, das alles hat Gott für dich und für mich, für euch und für uns alle getan. Und jetzt seid ihr dran. Was heißt das für uns, für unsere leeren Hände, mit denen wir oft dastehen? Wir haben ja selbst oft nicht einmal die Mittel, das Elend in nächster Nähe zu beenden. Dort einzugreifen mit dem, was wir haben, um anderen zu helfen in der Not, in der sie stehen. Und selbst wenn Geld im Überfluss da wäre, selbst wenn wir es mit vollen Händen rausschmeißen könnten, wir wissen, dass Geld nicht das Entscheidende ist. Petrus zeigt, was gefordert sein könnte, was wirklich und regelmäßig Wunder wirkt, wenn ich bereit bin, Jesus und seine Kraft für andere und für mich in Anspruch zu nehmen. Wenn ich seelische Kraftübertragung mache, im Namen Jesu, bei der Macht Jesu. Wir haben eine Beerdigung gehabt letzte Woche mit Ernst Bonfert, der seine Frau verabschiedet hat. Und in dem Vorgespräch war interessant, wie er gesagt hat, doch, das habe ich erlebt, jeden Tag, dass Gott Wunder tut, dass ich ihn anrufe und dass er mir hilft. Im Namen Jesu, bei der Macht Jesu. Ich kann damit jedem anderen deutlich machen und erzählen, was Jesus bereits in meinem Leben getan hat, wie er getragen hat, worauf ich mein Leben gebaut habe und was ich hoffen darf. Und dann kann ich es ganz und gar, aber wirklich ganz und gar Gott überlassen, dass er in dem Menschen, der uns sein Herz, seine Hände hinhält, auch etwas bewirkt, dass er Wunder tut. Und deswegen jetzt auch die dritte Frage. Sind wir bereit, mit Petrus und Johannes zuallererst auf Jesus hinzuweisen? Oder ist uns im übertragenen Sinn Gold und Silber um uns herum wichtiger? Da ist einer, der sitzt sein Leben lang beinahe täglich an derselben Stelle außerhalb des Tempels und er rechnet mit nichts anderem als ein paar Münzen. Eine kleine Gabe. Kennt ihr solche Leute? Wahrscheinlich auch. Ich treffe einen jeden Tag, wenn ich zur U-Bahn gehe, der mir auf Rumänisch oder in einer Romsprache etwas hinterherredet, was ich nicht verstehe. Und er hofft und rechnet einfach mit dieser Münze, ein oder zwei. Darauf besteht eine Chance. Und so bettelt dieser Mann hier auch die Jünger an. Und die kommen gerade aus einer Phase der Euphorie. Diese erste Gemeinde, der geht es richtig gut. Da tut sich was. Da sind endlich einmal die Schranken zwischen Menschen gefallen. Da ist das Leben, da ist Hoffnung auf eine Alternative zum derben, harten Alltag, in dem jeder für sich selbst kämpft. Da ist eine Liebe, die wie auf einer starken Welle die Menschen beisammenhält, die Gläubigen aneinander bindet. Und dennoch sagen die beiden, Petrus und Johannes, in dem Moment, in dem sie den Lahmen sehen, nicht: Wie gut, dass du fragst. Doch, du, das passt. Wir möchten dir gern unsere Gemeinschaft vorstellen. Wir haben nämlich gerade so eine diakonische Einrichtung gestartet. Wir haben so eine Art Caritas. Und da hast du auch eine Chance. Da wirst du sicher deinen Platz finden. Und sie sagen auch nicht: Komm, werde bei uns doch Mitglied. Wir haben jetzt genug Ressourcen für alle. Wir wissen jetzt auch, dass das Lob Gottes ganz anders sein muss. Viel moderner, viel spontaner. Bei uns ist die Leitung auch ganz anders. Da hat jeder eine Stimme. Kein Wort davon. Sondern was tun sie? Sie weisen auf Jesus hin. Sie sprechen ausschließlich im Namen Jesu. Und sie nehmen einzig und allein die Kraft Jesu in Anspruch. Ihr Reden ist ein Reden direkt bezogen auf diesen Jesus. Nichts von den neuen Ressourcen, die da sind, nichts von den geistlichen Erfahrungen, die ihre Gemeinschaft so stark macht. Einzig Jesus, der die Macht hat, er gerät in den Mittelpunkt. Auf ihn fokussieren sie. Und die Frage ist, geht das heute nicht auch? Ist das heute nicht auch möglich? Komm, ich bete mit dir. Schau, was du brauchst, ist Jesus, der Sohn Gottes. Jesus hat uns erklärt, was Leben ist. Er kann auch dir erklären, was du für dein Leben brauchst. Und auch wenn wir fragen, haben wir nicht die Gemeinde? Haben wir nicht unser Verstehen von der Bibel? Haben wir nicht die vielen guten Bücher und die begnadeten Lehrer auf YouTube oder auf irgendwelchen Podcasts? Haben wir nicht die besonderen Gemeinden, in denen Wunder geschehen, in denen die wahre Vollmacht zu sein scheint? Manchmal merken wir vielleicht gar nicht mehr, was wir da tun, wenn wir so reden, wenn wir solche Hinweise geben. Der Einzige, der unsere Lähmung wirklich und ganzheitlich heilen kann, ist Jesus. Er rettet uns nicht nur aus der körperlichen Schwäche, er kann und will unser ganzes Leben heil machen. Da darf nichts dazwischen stehen. Allein im Namen Jesu können wir seine Vollmacht in Anspruch nehmen. Im Namen Jesu richte dich wieder auf. Im Namen Jesu fang wieder an, ganz zu leben. Im Namen Jesu beweg dich und leg deine Erstarrung ab. Im Namen Jesu, deine Schuld ist dir vergeben. Im Namen Jesu, leg deinen Stolz ab und überlass dich Jesus ganz. Und weil das nicht abhängig ist von der Adresse, die unsere Gemeinde hat, und nicht abhängig ist von den großen Verkündigern, die bei uns auf der Kanzel stehen, oder von der Anzahl der Hilfsdienste, die unsere Gemeinde anbietet, deshalb ist diese Vollmacht auch da, wo wir sind, bei jedem von uns. Wir dürfen kühn und mit Feuer auf die Macht Jesu hinweisen. Und wir sollen auf nichts anderes als auf Jesus hinweisen. Er ist es, der die Macht hat und der die Macht auch in unsere Hände gibt. Nichts anderes heißt es, wenn Petrus hier sagt, im Namen Jesu Christi. Und das, ob wir es dezidiert aussprechen oder anders in seinem Sinn weitergeben, das ist auch unser Auftrag. Im Namen Jesu ist wirklich dir und mir alle Macht gegeben. Ist das so? Ja, wenn wir damit anderen allein das zurufen, was Jesus will. Richte dich wieder auf. Jesus will das für dich. Lasst uns zuerst von Jesus reden. Er ist in Wahrheit die einzige Ressource, die wir haben. Amen.